So, meine Damen und Herren, die Glocken um 11 Uhr der Stadtpfarrkirche verklingen langsam. Für uns das Zeichen, Sie hier im Kepler-Salon heute Morgen sehr herzlich zu begrüßen zu dieser Veranstaltung am Sonntagvormittag. Eine für den Kepler-Salon etwas ungewöhnliche Zeit, aber ich freue mich, dass dennoch einige von Ihnen den Weg hierher gefunden haben zu einem, wie ich hoffe, sehr interessanten Vormittag. Im Kepler-Salon und ich begrüße zunächst sehr herzlich unseren Experten, unseren Referenten, Herrn Professor Häusler aus Wien. Ich freue mich, dass Sie in Linz sind und wir beide haben uns kurz vorher schon etwas getroffen. Ich habe festgestellt, dass Herr Professor Häusler von Linz in diesen wenigen Stunden, in denen er da ist und vor allem von Linz 09, schon mehr mitbekommen hat, als ich es für denkbar gehalten habe. Nicht nur, dass er in mehrere Kirchen reingeschaut hat, sondern auch schon im Lentos war und im Ars Electronica Center und in situ wahrgenommen hat und so weiter. Also ein ganz beachtliches und intensives Programm, das Sie am Samstagnachmittag und am Sonntagvormittag gemacht haben. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Ulrich Fuchs. Ich bin der stellvertretende Intendant von Linz 09 und heute Morgen hier unser Gastgeber bei diesem Kepler-Salon. Nun ja. Ja, nun zu dem heutigen Vormittag. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, weil ich, obwohl studierter Literaturwissenschaftler, gleich bekenne, ich bin kein Stifterexperte. Ich habe viel über Stifter gelernt in diesem Jahr, vor allem durch das Stifterhaus und durch die Projekte, die wir dort gemeinsam gemacht haben, aber es gibt ja auch bei Literaturwissenschaftlern Bereiche, wo man sich mehr oder weniger auskennt. Bei Stifter gebe ich gerne zu, dass ich mich weniger gut auskenne. Bei Kepler noch weniger, weil ich Geisteswissenschaftler bin und kein Naturwissenschaftler. Aber natürlich lebe ich halbwegs seit einem Jahr im Kepler-Haus. Von daher färbt das dann auch irgendwann ab, hoffe ich. Und für mich ist besonders interessant und deswegen auch die sehr gewünschte Einladung an Professor Häusler, dass hier jemand, der als Historiker sich intensiv mit den beiden Figuren, mit den beiden Säulenheiligen von Linz, wenn ich mal so sagen darf, beschäftigt hat, Adalbert Stifter und Johannes Kepler, die noch dazu sozusagen in unmittelbarer Nähe hier zueinander hätten finden können, wenn ich 200 Jahre dazwischen gelegen hätte. Dass da eine Verknüpfung herzustellen ist zwischen Adalbert Stifter und der Revolution des astronomischen Weltbildes durch Johannes Kepler, das ist ja etwas, was man auf Anhieb nicht vermutet. Wie kann das zusammengehen? Wie können Prägungen durch Erkenntnis eines Naturwissenschaftlers Eingang finden in das Werk eines Literaten, der zumindest, so ist meine durchschnittliche Allgemeinbildung, ist das kein feststehender Topos in der Stifterforschung, dass die Prägungen durch Johannes Kepler einen besonderen Stellenwert haben. Oder täusche ich mich
doch,
da bereits?
Doch.
Also, dann übergebe ich Ihnen jetzt erstmal gerne das Wort. Und wir halten es wie immer so, dass wir den Referenten zunächst das Wort erteilen für eine Einführung. Und wir haben verabredet, dass ich ihn jederzeit unterbrechen kann, wenn ich den Eindruck habe, der Experte begibt sich in Höhen und Lüfte, die das Publikum nicht mehr mitatmen kann. Dann schreie ich Halt und hoffe, dass wir nachher ein angeregtes Gespräch haben, bei dem Sie auch zu Wort kommen, Ihre Fragen stellen. Denn im Kepler-Salon gilt das Prinzip, es gibt keine dummen Fragen, sondern allenfalls nicht angemessene Antworten. Und Sie sind der König im Kepler-Salon, nämlich das Publikum. Bitte sehr.
Ja, meine sehr verehrten Astrologinnen und Astrologen, ärgern Sie sich bitte nicht über diese meine Anrede. Auch und gerade, wenn Sie nicht in Ihrer Tageszeitung als allererstes das Horoskop anblättern oder sich jetzt also mit Mondkalendern eindecken. Aber wir sollten uns doch bewusst halten, dass wir alle unser Leben noch im Rahmen des astrologischen Weltbildes, das uns aus den mesopotamischen Hochkulturen überkommen ist, führen. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie unsere Wochentage benannt sind. Sie sind benannt nach den 7 Planeten, die dieses alte Weltbild kannte. Sonntag, Montag versteht sich, dann der Dienstag ist der Tag des Mars, wir müssen auch andere Sprachen heranziehen, um das nachvollziehen zu können, das ist ja germanisiert worden. Der Mittwoch ist der Merkoledi, das ist der Tag des Merkur, der Donnerstag ist der Jeudi, der Dies Jovis, der Jupitertag, Freitag, Fricka Freier, Venustag und Saturday ist der Tag des Saturn. Also hier haben Sie die Planeten. Und wie viele Planeten zählen wir heute? 9. Ich gebe Ihnen einen Merkspruch mit. Mein Vater erklärt mir jeden Samstag unsere 9 Planeten. Merken Sie sich das. Und da haben Sie immer eine Eselsbrücke, den hinzugekommen sind, also Sonne und Mond fallen also selbstverständlich weg, aber hinzugekommen sind Neptun, Uranus und Pluto, nicht?
Also sein Status wiederum, dessen Status etwas umstritten ist, glaube ich.
Allerdings, ja. Nicht? Also dort können Sie sich gut hier einprägen. Ich habe Ihnen das auch mitgegeben in einer Abbildung. Wenn Sie also Seite 2 aufschlagen, dann sehen Sie, wie dieses alte Weltbild, also um 1500, sich gestaltete. Sie sehen also einen Engel, der eine Armillarsphäre ankurbelt, gewissermaßen. Nicht? In der Mitte sehen Sie so ein kleines rundes Ding, da sieht man eine Stadt drauf und Türme, nicht? Das ist die Erde. Die Erde steht im Mittelpunkt und rundherum also rotieren die genannten 7 Planeten, die Sie auch also sich jederzeit vor Augen führen können. Es ist noch nicht winterlich eingerüstet, der Brunnen des Landhauses. Den hat also Kepler gesehen, der stand schon vor seiner Ankunft in Linz, also etwa ein Vierteljahrhundert. Und dort auch finden Sie dieses alte Weltbild, das sich wunderbar spiegelt. Ich kann Ihnen nicht alles rezitieren, aber gebe es Ihnen mit. Der Prolog im Himmel, nicht? Also wie ihn die Erzengel Raphael, Gabriel und Michael in Goethes Faust sprechen. Wobei ich Sie bitte, dann bei Ihrer Lektüre darauf zu achten, dass es Goethe wunderbar gelungen ist, die beiden Weltbilder, nicht? Also einerseits die statische, andererseits die sich bewegende, als Planet sich bewegende Erde hier einzuführen. Also es beginnt mit der kreisenden Sonne, nicht? Also den Brudersphären-Wettgesang nach alter Weise tönt, nicht? Und hier haben Sie diese ganz, ganz wesentliche Beziehung, die wir ja auch als die Summe von Keplers Astronomie finden. Harmonices Mundi Libri Quinque, nicht? Also 5 Bücher über die Weltharmonik. Die pythagoreische Zahlenlehre, alles ist Zahl, nicht? Also die göttliche Schöpfung bedient sich der mathematisch fassbaren Gesetze. Das ist der große Punkt auch der modernen Astronomie. Das Buch der Natur, wie Galilei es formuliert hat, ist in mathematischer Sprache geschrieben bzw. in geometrischen Figuren darstellbar. Hier auf dieser Seite haben Sie auch also dieses alte geozentrische Weltsystem. Wir schauen auch gerne in den Bauernkalender, in den sogenannten Mandelkalender hinein. Also manche von Ihnen kennen das ja auch, nicht? Also da hat man auch den Vorteil, dass man dann also das Wetter Tag für Tag im Voraus schon zu wissen vermeint. Und Sie alle sind auch also Astrologinnen und Astrologen in dem Sinne, dass also keiner von Ihnen zögern wird, wenn ich die Frage stelle, unter welchem Tierkreis Zeichen er geboren wurde. Ich sage bewusst also Tierkreiszeichen, nicht also reales Sternbild, denn das verschiebt sich ja, wie also Kenner nicht also dieser Materie wissen, mit der sogenannten Präzession, nicht? Also wir sind längst schon also vom Zeitalter des Stieres über das Zeitalter des Widders, das immer noch klassisch festgehalten ist, zurückgetreten in das Zeitalter der Fische bzw. des Wassermanns, nicht? Also mit den Monatszeichen. Ich habe Ihnen auch das mitgegeben, wenn es interessiert, auf Seite 3 finden Sie das also in der Mitte, was es mit dieser sogenannten Präzession auf sich hat, wen das des Näheren interessiert. Das geht ja auch so weit, nicht, dass im Mandelkalender was ja hier auch die Tagesregenten angegeben sind mit den Tierkreiszeichen. Der Mond durchläuft ja auch, also eine ägyptische Bahn, und diese Projektionen sind außerordentlich wichtig. Und hier diesen Mandelkalender finden Sie auch, um noch einmal Ihnen ins Bewusstsein zu rufen, dass wir doch sehr diesem alten Weltbild verhaftet sind. Die Angabe: im Gemeinjahr 2010 ist der regierende Planet, die Sonne, nicht? Also die Sonne erscheint hier noch als Planet. Ja, das wollte ich also hier eingangs festhalten, wie sehr wir in unserem Alltagsleben und damit in unserem Bewusstsein, in unserem privaten und bürgerlichen Bewusstsein von diesem astrologischen, traditionellen Weltbild geprägt sind. Astronomie als Berechnung und Messung gesetzmäßiger Planetenbahnen ist ursprünglich Hilfswissenschaft für den höheren Sinnanspruch der Astrologie gewesen, der Lehre von den als Göttern gedachten Himmelslichtern, die durch die moderne Astronomie zu Naturkörpern wurden, die mit mathematischen und physikalischen Methoden zu erforschen sind. Also so bringe ich mein Problem auf den Punkt. Astrologie wird in diesem Prozess zu Afterwissenschaft und Aberglauben. Also diese Benennung als Afterwissenschaft habe ich aus der Korrespondenz, also zwischen Goethe und Schiller, in Bezug auf den Einsatz der Astrologie in Schillers Wallenstein. Also da fällt dieses Wort. Sie wissen, Seni nicht, spielt ja eine große Rolle, nicht nur im Kreuzworträtsel, sondern überhaupt also für die Entscheidungen von Wallenstein. Nacht muss es sein, wo Friedlands Sterne strahlen, beziehungsweise dagegen, nicht in deiner Brust sind deine Schicksalssterne. Das sind also hochwichtige Aussagen zu finden. Goethe selbst war in dem Sinne ja auch also noch ein durchaus glaubender und vertrauender auf die alten, also Horoskopkonstellationen, wenn Sie Dichtung und Wahrheit, Goethes Autobiografie zu lesen beginnen, finden Sie ja ausführlich, nicht, also wie die Gestirne bei seiner Geburt gestanden haben. Halten wir einen Augenblick inne bei dieser Fragestellung, wobei wir im Verhältnis von Astronomie und Astrologie eine merkwürdig gegenläufige Entwicklung beobachten können, die sonst eben nicht die modernen Logoswissenschaften kennzeichnet. Denken wir ein bisschen nach. Also welche Wissenschaften haben denn den Logos-Begriff in ihrem Namen? Es ist die Biologie, es ist die Geologie mit Mineralogie und Paläontologie, es ist die Meteorologie, die Anthropologie, die Psychologie, die Soziologie, alle Logien, mit denen wir uns auch, wenn wir einen Facharzt besuchen, auseinandersetzen müssen und zumindest wissen müssen, was ein Laryngologe oder ein Urologe, Gynäkologe etc. ist. Also Sie sehen, das wird auch rein praktisch von uns gefordert, dass wir das wissen. Also der Logos, die Logoswissenschaften haben sich also in der Moderne eigentlich aller Wissenschaften, Teilung also von Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften wird da hinfällig bemächtigt in dieser Namensgebung. Und nun fragen wir, was ist denn dieser Logos? Nicht? In der Theologie haben wir das ja noch an ganz hoher Stelle, und in der Tat steht der Logos am Ursprung des griechischen Nachdenkens über Sein und Werden. Das ist die Grundfrage der Philosophie bei Heraklit von Ephesus. Nicht? Also was treibt diesen dynamischen Prozess voran? Welcher Logos steckt dahinter? Das hat Heraklit als erstes gestellt, diese Frage. Und Sie kennen auch alle, um die Brücke zur Literatur wiederum zu schlagen, den Auftritt von Faust bei Goethe mit seinem Übersetzungsproblem. Nicht? Er nimmt das Johannesevangelium zur Hand und dessen Beginn: en arche, en ho logos, in principio erat verbum. Im Anfang war das Wort, hier stocke ich schon, der hilft mir weiter fort. Nicht? Und dann werden also alle diese Sinnbedeutungen Kraft und Tat, nicht, also erörtert am Beispiel des Logos. Also Sie sehen, wie das von der göttlichen Sphäre her über die Philologie, auch da haben wir also den Logos drinnen, sich also der modernen Wissenschaften, ich möchte fast sagen, bemächtigt. Meine zweite Vorbemerkung gilt dem Ort unseres Diskurses, der Kepler Salon. Also das gefällt mir außerordentlich gut und darum habe ich mich auch nicht zuletzt hier zugemeldet. Im Dresdener Zwinger, wenn Sie einmal nach Dresden kommen, versäumen Sie das nicht über all den anderen grandiosen Sehenswürdigkeiten, die es dort gibt. Dort gibt es auch einen Pavillon aus dem 18. Jahrhundert, der mathematisch-physikalischer Salon heißt. Und dort sind also Messgeräte für die Messung also von Himmel und Erde, auch der Waren, also des Marktes, nicht also ausgestellt. Und die zeigen also die ganz hohe Bedeutung, die man eben diesen Messgeräten in allen Bereichen, im größten und im kleinsten, zugeschrieben hat. Eine Entsprechung und Ergänzung zum Naturhistorischen Universalmuseum und Observatorium hat Stifters Bildung entscheidend geprägt. Der mathematische Turm, so ist also die historische Bezeichnung der Sternwarte von Kremsmünster gewesen aus dem 18. Jahrhundert. Und dort steht im Stiegenhaus, habe ich dann das mitgebracht, also dort hinten auf der Tafel, die Statue des Ketzers Kepler aus dem Jahre 1780. Da die kopernikanischen Lehren, die ja Kepler vertreten hat, damals noch unter kirchlichem Verdikt standen. Erst 1835, so lange hat es gedauert, bis also endgültig dieser kirchliche Bann und die Indizierung der einschlägigen Schriften innerkirchlich geendet hat. Wir kommen hier hinein, ich kann das nicht ausführen in der kurzen, mir zur Verfügung stehenden Zeit, in das berühmte Galilei-Problem. Ich möchte nur festhalten, dass man auch also kirchlich geduldet mit der Hypothesis Kopernikaner durchaus rechnen durfte. Ich könnte Ihnen Darstellungen etwa an barocken Bibliothekshimmeln namhaft machen, die ich kenne, wo also die Hypothesis Kopernikaner durchaus ihren Platz hat. Man konnte Sonnenfinsternisse und alle anderen Phänomene genauso gut auch nach dem ptolemäischen System, nach dem geozentrischen System berechnen. Es war nur um einiges komplizierter, aber man konnte es ganz korrekt tun. Solange man diese Lehre als Hypothese betrachtete, hielt sich die Kirche heraus. Man durfte nur nicht sagen, es sei eine Theorie. Sie sehen ganz Ähnliches, was sich auch im Hinblick auf den Darwinismus gegenseitig oder in Wechselwirkung also zwischen Naturwissenschaft und kirchlicher Lehre hier abspielt. Das Hypothese, okay, Theorie wird dann also etwas haarig, nicht? Also wenn der Wahrheitsgehalt hier zentral wird. Hier also erfolgte in Kremsmünster die erste Begegnung Stifters mit der Persönlichkeit und mit dem Werk Keplers. Ich belege Ihnen die auch von Herrn Fuchs schon also nachgefragte enge biografische Beziehung Stifters und Werkbeziehung Stifters zu Kepler. Sie erhält aus seinen Briefen, die entstanden sind in der Abschlussphase des Nachsommers in den 50er Jahren. 1856 schreibt Stifter an seinen Verleger Heckenast, überhaupt als eine Hauptquelle für sein Werk und sein Selbstverständnis als Poet und auch, wie er sich doch immer wieder gefühlt hat, als Naturwissenschaftler. Ich habe in anderem Zusammenhang da getan oder da zu tun versucht, dass Stifter auf dem Gebiet der Geologie sich für durchaus kompetent gehalten hat und dass das Konzept der bunten Steine, also die Anordnung, wirklich zeigen sollte, ich gehöre dazu, ich gehöre zu dieser wissenschaftlichen Kommunität. Und in gleicher Weise hat er das auch im Hinblick auf Kepler für die Leitwissenschaft gewiss auch, also des 19. Jahrhunderts, formuliert. Vielleicht wird man einmal diesen Brief lesen und die Mutterleibe getöteten Kinder bedanken. Und zwar meint er damit also seine ungeborenen Werke, zu denen er dann also eben nicht Zeit und Muße gefunden hat. Dann wird es zu spät sein, wie es bei Kepler zu spät war, der auch in diesem unseligen Linz, lassen Sie es sich auf der Zunge zergehen, in diesem unseligen Linz lebte und wie es bei Mozart zu spät war. 1858 liegt er noch einmal nach. In Linz hat auch einmal so ein moralisch Gekreuzigter gelebt, dessen Spuren ich hier oft mit schauernder Ehrfurcht nachgehe, der sternkundige Kepler. Weil er hier die Gesetze der Planetenbewegungen fand, schalten ihn die Stände, dass er Hirngespinsten nachgehe, statt ihnen seiner Pflicht gemäß das Land zu vermessen. Wie wäre es, wenn wir diesen Mann poetisch behandelten, plaudern sie aber mein Geheimnis nicht aus. Also die poetische Behandlung Keplers ist übrigens auch also wie ein geplanter Robespierre-Roman, nicht, also des sanften Gesetzstifters, ausgeblieben. Also das ist ein ungeborenes Kind.
Warum schreibt er davon, plaudern Sie dieses Geheimnis nicht aus? Also war ihm das...
Der Verleger, an den Verleger, genau, an den Verleger. Verleger schreibt.
Aber war Stifter dieses Thema heikel?
Nein, schauen Sie, das Verhältnis also zu Heckenast war insofern heikel, als Stifter mit ihm nach seinen ja sehr erfolgreichen Erzählungen und Erzählungssammlungen, also nach den bunten Steinen und den Studien, daran ging also in seine großen Lebenswerke, nicht? Also den Nachsommer und also anschließend den Wittico, der ja nur ein Teil, nicht, also eines Geschichtspanoramas, nicht, der Rosenberger werden sollte. Und der Stifter hat Heckenast dann immer wieder hingehalten, nicht, also mit der Manuskriptabgabe, nicht, also dieser Werke, und hat schon mal so das zweite und das dritte angefangen, bevor er mit dem ersten fertig war, nicht. Der Verleger musste ihm dann, wir befinden uns in einem sehr prosaischen Gelände, immer wieder Vorschüsse leisten, nicht, und darauf bezieht sich das. Und Heckenast hat also auch gar nicht reagiert, also auf dieses Angebot, also des Kepler-Romanes, nicht, also so hängt das zusammen. Wir alle sind auch mit Stifter und mit Kepler Astronomen. Also Astrologen sind wir und auch Astronomen sind wir. Auch wenn sich unser Interesse an dieser höchsten und erhabensten Wissenschaft vielleicht nur in wenigen Sternstunden manifestiert. Sternstunde passt ja hier auch gut herein. Darf ich übrigens zwischenfragen, also ich habe es gestern gesehen, wer von Ihnen hat denn diese überaus also bemerkenswerte und eindrucksvolle Oper Kepler gesehen schon? Ah, doch, also eine Mehrheit, also da habe ich auch eine sehr gute Grundlage, wenn ich das also hier voraussetzen darf. Wir sind alle auch Astronomen gewesen am 11. August 1999. Und jeder von uns wird also sagen können, was er an diesem Tage gemacht und gedacht hat. Nicht? Ich glaube, Linz war also nicht in der Totalität, also gerade nicht. Also ich habe das auf dem Tamberg, also im Salzburgischen, erlebt und teile also wirklich auch also dieses Erlebnis Stifters, jener grandiose Text, den er in eine Theodizee münden lässt, also die Rechtfertigung der Existenz Gottes, nicht, als eines vernünftigen, rationalen Gottes, dessen Gedanken die Menschen nachdenken können. Eine solche Erhabenheit, ich möchte sagen, Gottes Nähe war in der Erscheinung dieser zwei Minuten, dass dem Herzen nicht anders war, als müsse er, Gott, er irgendwo stehen. Nicht, also Sie sehen auch diese Personalisierung, als müsse er irgendwo stehen, also dieses alte Gottesbild, das anthropomorphe Bild des Himmelvaters. Sie kennen es alle von Kindheit auf.
Das schreibt Stifter, nachdem er eine Sonnenfinsternis.
Nach dem Erlebnis der Sonnenfinsternis von 1842. Auch das finden Sie auf Blatt 1 des Handouts, mit einer zeitgenössischen Darstellung und mit dem wesentlichsten Extrakt aus diesem großartigen Text. Ich kann es mir in Linz nicht versagen, auf den musikalischen Aspekt dieses Phänomens bzw. der Beschreibung dieses Phänomens der Sonnenfinsternis hier auszugehen. Stifter sagt dann gegen Ende seines unglaublich schönen Textes, also bitte lesen Sie das wirklich auch einmal in extenso nach: Wäre ich Beethoven, so würde ich es in Musik sagen. Ich glaube, da könnte ich es besser. Nicht? Also die Bemühung des Prosaisten, zugleich auch des Wissenschaftlers. Nicht? Also der Stifter hat bei Littrow, nicht, also dem damals führenden Astronomen, gehört und wirklich auch eine wissenschaftliche Begründung des Phänomens geliefert. Und dann, das ist eine letzte Schlussfolgerung, könnte man sich nicht auch durch Gleichzeitigkeit und Aufeinanderfolge von Lichtern und Farben ebenso gut eine Musik für das Auge wie durch Töne für das Ohr ersinnen? Wenigstens könnte ich keine Symphonie, Oratorium oder dergleichen nennen, das eine so hehre Musik war als jene, die während der 2 Minuten mit Licht und Farbe an dem Himmel war. Sie wissen, dass Sie jetzt in Linz, also mit dem neu gelegenen Akustikon, mit der Ars Electronica und auch also mit der Ausstellung im Lentos, also hier vielfältige Anregungen also zum Weiterdenken finden können. Also leider, ich habe in keiner also dieser Präsentationen einen Hinweis eben auch also auf Stifter gefunden und er scheint mir hier wirklich doch also einer der ersten zu sein, der also diese Wechselwirkung hier in grandioser Konzentration vorstellt. Nun, wenn Sie dieses Bild also sich zur Hand nehmen, dort habe ich es auch noch also in Farbe Ihnen hingehängt von der Sonnenfinsternis, wie es Schöller nicht also sehr naiv dargestellt hat, beachten Sie bitte die verfinsterte Sonne über dem Kirchturm, nicht? Das ist eine ganz merkwürdige Situation, beziehungsweise zwischen den beiden rauchenden Fabriksschloten, nicht? Also wir sind, um Nestroy vorwegnehmen zu zitieren, im Zeitalter der Industrie, die in dem Nestroyschen Couplet die Poesie im Begriffe ist zu rädern, nicht? Also das ist die Frage. Wie können wir noch als ein göttliches Universum uns denken, uns vorstellen in diesem Zeitalter der Industrie? Und Sie sehen im Vordergrund dieser Darstellung auch die Gestalt Nestorus als Knieriem. Sie kennen alle den Lumbazi Vagabundus und den versoffenen Schuster Knieriem, der das Kometenlied anstimmt. Es ist keine Ordnung mehr, jetzt sind die Stern. Kometen müssten sonst verboten werden, nicht? Ich glaube, Sie können es alle auch mit mir noch ein Stückchen weiter singen und man kann das ja immer auch wiederum aktualisieren. Hier haben Sie also diese Absage, nicht, an die Ordnungsvorstellung. Das Chaos bricht wieder herein und ich erwähne nur en passant, dass selbstverständlich also Tycho Brahe und Kepler sich also mit Kometen beschäftigt haben, denn die Kometen sozusagen als Weltraumwanderer durchschlagen ja nicht, also die kristallinen, also gedachten Sphären, an denen sich also die Planeten bewegen und verstören also diese Ordnung, obwohl man ja versucht hat, auch ihre Bahnen zu berechnen, ihre Wiederkehr. Es handelte sich bei Nestroy übrigens um den berühmten Hallischen Kometen, der ja auch in einer Periodizität steht, die allerdings also sehr schwierig zu berechnen ist. Wir haben es also mit einer Übereinstimmung der Lebenswege, Bildungswege von Kepler und Stifter zu tun, die eben nicht nur eine oberflächliche von 2 lokalen Größen sein kann und darf, sondern wirklich also in den Horizont der weltgültigen Wissenschaft bzw. der Weltliteratur hineinreicht. Ein Dialog auf höchstem Niveau. Einer der Riesen, auf deren Schultern Newton stand, Newton formuliert das ja nicht, er steht auf den Schultern von Riesen. Er hat sie nicht namentlich genannt, aber wir werden daran denken können, dass er ohne Zweifel Kopernikus, Galilei, Kepler gemeint hat. Und einer dieser Riesen, also eben unser Johannes Kepler, hat das Weltbild des Poeten Adalbert Stifter, der zugleich Maler, Naturwissenschaftler gewesen ist, entscheidend geprägt. Stifters lebenslanges Erkenntnis- und Bildungsstreben war ebenso wie das von Johannes Kepler von der Krisengeschichte der Neuzeit überschattet. 17. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, Wendezeiten. Und ein Ordnungs- und Rettungsversuch hart an jederzeit drohenden Katastrophen vorbei. Ich glaube, das ist die wichtigste Gemeinsamkeit wie wir im Weltbild und im Lebenswerk der beiden Persönlichkeiten, die in unsere Überlegungen gelten, feststellen können. Ich möchte Ihnen nur einige Stationen von Keplers Lebensgeschichte als Konfliktgeschichte wiedergeben. Das Herzogtum Württemberg, also seine Heimat, weil der Stadt ist seine Geburtsstadt gewesen, eine Reichsstadt. Aber das Herzogtum, auf das hat Habsburg Österreich sehr vehemente Ansprüche im 16. Jahrhundert erhoben, hat seine Zeit lang okkupiert, noch bis ins ausgehende 16. Jahrhundert, auch das Wappen, nicht, also von Württemberg geführt. Man wollte hier also diesen vorderösterreichisch-schwäbischen Komplex im Südwesten des Reiches möglichst arrondieren. In Graz, vollends seinem ersten österreichischen Aufenthaltsort, geriet Kepler ja buchstäblich in Teufelsküche. Er ist der überzeugte und theologisch gebildete Protestant, also in den Herd der Gegenreformation, die hier so gewaltsam eingesetzt hat. Sein Kalenderprognostikum für 1596 war also für jeden denkenden Beobachter nachzuvollziehen. Es kam, wie es kommen musste. Eine Kaltzeit, also die kleine Eiszeit herrschte damals in Europa, also so vor dem Hintergrund von Klimawandel, Klimakatastrophe, kann man auch diesen Dingen nachgeben, also Missernten, strengen Winter hat er vorausgesagt, Türkeneinfall, Bauernaufstand ist also prompt eingetreten. Es war nicht schwer für einen politisch denkenden Menschen solche Prognosen zu stellen, wie man überhaupt bei Kepler sehen kann, dass er etwa was Wallenstein betrifft, ein glänzender Charakterologe gewesen ist, nicht? Also sein Horoskop für Wallenstein von 1608, das kein Mensch ja noch wusste, was aus dem Manne werden sollte, ist einfach grandios, nicht? Also das zeigt ihn als einen Psychologen, nicht? Also ein Menschenkenner allerhöchsten Ausmaßes. Er hat ja diese Selbstkritik auch auf sich selbst angewendet, war auch in der Oper nicht so sehr gut herausgehoben. In dieser Zeit in Graz entsteht auch also dieser erste große Ordnungsversuch, der auch das Zentralthema der Oper gewesen ist. Sie haben das auf Blatt 3 wieder gegeben. Es sind also diese ineinander geschachtelten Planetensphären mit den platonischen Körpern. Ich würde Ihnen das gerne also noch darlegen, überspringe es jetzt aber wenn Sie mich nachfragen, werde ich Ihnen das also gerne noch explizieren, was es damit auf sich hat. Also Pythagoras mit der Zahlenlehre, also der mathematischen Grundlegung und dem Grundverständnis der Welt einerseits und Platon mit den geometrischen Urbildern, nicht, also die ja gleichsam für die Ideen stehen im Weltenbau, das ist hier die Grundlage gewesen. Und sein erster Versuch, nicht, in die Proportionalität von außen herangetragen, nicht, also ein Denkmodell von außen herangetragen, nicht, also an die Umläufe der Gestirne, ihre Entfernung von der Sonne, hier eine entsprechende Proportionalität, die mathematisch und geometrisch nachvollziehbar ist, legen. Also dieser ganz merkwürdige Versuch, das Mysterium Cosmographicum, also das Welträtsel zu lösen, also das war der Titel seiner ersten Schrift, die in Graz entstanden ist. Er muss dann ausweichen, nicht? Also die Gegenreformation setzt sich einigermaßen brutal in der Steiermark durch. Er hat das Glück, an den Hof des Toleranten und den wissenschaftlichen Künsten so sehr verpflichteten, bis zur Vernachlässigung jeglicher Politik verpflichteten Kaisers Rudolf II. Zu kommen, nach Prag als Assistent von Tycho Brahe. Nicht? Die rudolfinischen Tafeln, das Beobachtungsmaterial von Tycho Brahe hat Kepler dann ja lebenslang begleitet. Er hat es 1627 unter unsäglichen Mühen zu Ende bringen können, in Ulm drucken lassen können, hat selbst auch also hier entsprechend zuschießen müssen. Es sind ihm dann einmal so Druckstöcke verloren gegangen. Seine Bücherei wurde versiegelt, nicht also in Linz, nicht also 1626, also die Bauern Fadinger, nicht also vor Linz. Sie sehen, wir sind hier so im Kerne.
Wurde versiegelt, heißt, wurde
sozusagen beschlagnahmt. Er hat keinen Zutritt gehabt. Das war irgendwie verdächtig. War irgendwie verdächtig, was der Mann da treibt. Nicht? Und hat also größte Mühe gehabt und musste dann auch aus Linz weichen. Er war zwar kaiserlicher Hofmathematikus und als solcher war geduldet, nicht? Also Hofbeamte konnten also Protestanten sein, allerdings also mit Ferdinand dem II. War also nicht gut Kirschnessen, er hat in gewissermaßen also von Graz nach Linz hier begleitet und damals war ja überhaupt also Oberösterreich verpfändet an Bayern, nicht an Maximilian von Bayern. Das hat die Lage also furchtbar kompliziert gemacht, so wurden dann die letzten Jahre Keplers von 1626 bis 1630 Wanderjahre, unstete Wanderjahre, und er ist in einem Gasthof, nicht also in Regensburg, gestorben, in der Hoffnung doch noch, also Rückstände, die auf Rudolf II. Zurückgingen, bei Kaiser Ferdinand also persönlich eintreiben zu können. Das Jahr übrigens, als Wallenstein auf diesem Regensburger Reichstag, zu dem Kepler reichte, gestürzt wurde, nicht? Also der erste Sturz von Wallenstein. In all diesen Misshelligkeiten, und ich habe jetzt noch gar nicht erzählt, also was die Familie in Prag also mitmachte, durch die Furia des passauischen Kriegsvolkes, dass Rudolf II. Im Bruderzwist 1610 nicht, dass er nach Prag rief und das dann völlig entglitten ist und wild, dass er die Stadt geplündert hat. Ich habe also vieles ausgelassen. In all diesen wirklich also schrecklichen Jahren europäischer Geschichte hat also Kepler gearbeitet an der Harmonie der Welt beziehungsweise an den rudolfinischen Tafeln. Und ich bitte Sie auf Seite 4 meines Handouts, da habe ich Ihnen dann auch also mitgegeben, die Erläuterung des Frontispizes zu den rudolfinischen Tafeln, wer das Ganze doch in einen Tempel formen konnte. Es sind also hier die großen Astronomen von Ptolemäus beginnend über Kopernikus, also zu Tycho Brahe, die in diesem Tempel der Astronomie stehen. Am Sockel also des Denkmales sehen Sie die Insel Hven, nicht? Also in Dänemark, wo Tycho Brahe sein grandioses Observatorium hatte, Oranienburg oder Uranienburg, also hat das geheißen. Links davon, ganz klein und bescheiden, in dunkler Studierstube, Kepler selbst an den rudolfinischen Tafeln unablässig rechnend. Denn Kepler war auch also eine tragische Situation, sehr sehbehindert, müssen wir sagen. Er litt also an schwerer Myopie, nicht also Kurzsichtigkeit, hatte extremen Astigmatismus, nicht also hat die ins Auge gefassten Sterne doppelt und dreifach gesehen. Das ist also nicht besonders günstig, aber er konnte sich auf die Beobachtungen von Tycho Brahe stützen und er war es auch, der so die optische Begründung für das nach ihm benannte Keplersche Fernrohr gegeben hat. So viel also in aller Kürze hier dazu, nicht also dieser Tempel der Wissenschaft. Hier haben wir eben auch also die Formulierung seiner berühmten Gesetze, die ich Ihnen auch zur Erinnerung hier abgedruckt habe, zu suchen, also in diesen Zeitumständen. Ich gehe zu Stifter zurück.
Werde dann eine
bitte sehr, ja?
Zwischenfrage
gerne
vielleicht stellen. Ich komme nochmal auf diese Seite 3 Ihres Handouts zurück, weil das erscheint mir,
ja,
interessiert mich persönlich jetzt einfach. Könnten Sie dieses Horoskop, was der, ja, Kepler dem Wallenstein
ja
gemacht hat, mal so erläutern? Wie?
Das sind die Häuser, nicht also der Planeten und das Himmelsquadrat. Und durch diese Häuser, nicht also des Firmaments, die auch also durch die Sternbilder gekennzeichnet sind. Sie haben die Sternbilder dann also auch in den verschiedenen Darstellungen des ptolemäischen Weltsystems, also mit ihren Zeichen, also wie der Stier, Zwilling, ich glaube, das können ja alle auswendig, beziehungsweise sich dann also rekonstruieren, wie das also vor sich geht. Und da hinein sind dann also die Planeten zur Geburtsstunde, also des betreffenden Horoskop.
Also der Ausgangspunkt ist, dass der Wallenstein am 14. September 1583
so ist es
geboren ist.
Ganz genau.
Zu einer,
ja,
bestimmten Stunde
und wusste dann er das auch. Also Ja, die Stunde war auch wichtig und ja. Dann wird also gezeichnet hinein, nicht also die Planeten, die also dann diese Häuser durchwandern, beziehungsweise punktuell nicht also wie waren sie also in dieser Stunde positioniert. Sie sehen also, damit hört also die rational begründbare Wissenschaft auf. Nicht also, man gab also den Planeten bestimmte Funktionen. Nicht also Wallenstein hat sich ebenso wie übrigens Rudolf der Zweite saturnisch determiniert geführt, nicht gefühlt. Und Saturn ist ja der Urgott gewissermaßen, nicht der seinerseits, nicht also den noch älteren Uranos, nicht also entmannt, aber dann also seine eigenen Kinder verschlingt und also von Zeus, nicht also von der olympischen Götterwelt überwunden wird. Also Uranus, also eher ein dunkles Gestirn, beziehungsweise, entschuldigen Sie, also Saturn, der saturnische Kaiser, wie man auch Rudolf den Zweiten genannt hat, aber der berufen ist auch also zu höchster Weisheit zu gelangen. Nicht? Also Saturn, der mit Kronos auch gleichgesetzt worden ist, nicht? Also der die Sense der Zeit schwingt, das hat man ein bisschen zusammengezogen, ist merkwürdig ambivalent. Nicht Saturn, wenn man ein saturnischer Charakter gewesen ist. Kepler hat sich auch selbst als ein Horoskop gestellt und hat das auch also zurückgerechnet auf sein Zeugungsdatum. Das war nämlich auch ganz wichtig. Das Entscheidende ist eigentlich, das hat man damals schon erkannt, das ist nicht die Geburt, sondern die Zeugung gewesen. Ja, eigentlich auch im Christentum, nicht, obwohl wir das vergessen haben. Also eigentlich nicht die Geburt Christi, sondern dass das Wort Fleisch geworden ist, ist an Maria Verkündigung passiert, nicht? Das am 25. März, nicht? Also hier sehen Sie Bezüge, die dann auch also in die Kenntnisse vom biologischen werden, also des Lebewesens, Körper- und Geistwesens Mensch hinein.
Interessant. Greifen, nicht? Ja. Kann man sich das rein praktisch so vorstellen, dass sich erstens der Kepler mit dem Erstellen dieser Horoskope
Geld verdient hat, selbstverständlich.
Und der Wallenstein schreibt ihm irgendwann, weil der Kepler ein bekannter Horoskopersteller ist, schreibt ihm einen Brief und sagt, ich hätte gerne von Ihnen
ganz so
einen,
ist es, ja.
ein Horoskop.
Und noch einmal hat ihm dann Kepler also eines 1630 gestellt. Und interessanterweise ging also dieses Horoskop nur bis zum Jahre 1634. Also ich möchte jetzt nicht sagen, also Nostradamus oder sowas hat er nicht auf die
Ahnung. Ja, aber sowas ist
aber
auch interessant.
Er hat nicht darüber hinaus also Aussagen getroffen. Von 1634 war bekanntlich der gewaltsame Tod, also Wallenstein. Nicht?
Was ein dezenter Hinweis von Kepler gewesen sein könnte, darüber hinaus werden Sie es nicht schaffen.
Aber Sie sehen, wir kommen dann also in Bereiche, nicht Nostradamus, nicht, aber in der Literatur, nicht also Goethe, nicht also wie er den Erdgeist, also dann beschwört, nicht und nach den Zeichen, nicht also für den Kosmos forscht, das geheimnisvolle Buch wird also aufgeschlagen und das Zeichen, nicht ein Buch von Nostradamus eigener Hand, nicht, also dieser Grenzbereich, nicht also von Wissenschaft und wie man das also im 18. Jahrhundert also genannt hat, eben Aberglaube und Kraft der Wissenschaft. Nicht Astrologie, nicht also der alte Logos, nicht also etwas Göttliches eigentlich wird also hier abgehandelt. Wir sind in einer Übergangsphase in jeder Hinsicht.
Dann gehen wir zum Stifter.
Gehen wir also in diesen Säkularisierungsprozess also zu Stifter, dessen naturwissenschaftlich geprägtes Werk mit der ersten Veröffentlichung der Erzählung der Kondor beginnt. Eine Raumfahrt, würden wir heute sagen, mit dem Ballon, Bezüge zu Jean-Paul, nicht also für literaturwissenschaftlich Interessierte, deute ich hier nur an. Und das ist dieses kosmische Entsetzen, nicht? Also man blickt aus diesem lichten blauen Himmel oder allenfalls also in der Nacht, nicht? Also das Sternengewölbe in einen schwarzen Abgrund. Zu diesem Himmel floh nun ihr Blick, der Raumfahrer, nicht also mit dem Ballonkondor. Aber siehe, er war gar nicht mehr da. Das ganze Himmelsgewölbe, die schöne blaue Glocke unserer Erde, war ein ganz schwarzer Abgrund geworden, ohne Maß und Grenze in die Tiefe gehend. Jenes Labsal, das wir unten so gedankenlos genießen, war hier oben völlig verschwunden, die Fülle und Flut des Lichtes auf der schönen Erde. Wie zum Hohne wurden alle Sterne sichtbar, winzige, ohnmächtige Goldpunkte, verloren durch die Öde gestreut und endlich die Sonne. Ein drohendes Gestirn ohne Wärme, ohne Strahlen, eine scharf geschnittene Scheibe aus wallendem, blähendem, weiß geschmolzenem Metalle. So glotzte sie mit vernichtendem Glanze aus dem Schlunde. Nicht? Also das ist eine Sprache, auf die man doch, glaube ich, also wirklich zu hören hat. Ich könnte das also noch weiter ausführen am Kondor, nicht? Das ist auch das Problem also der weiblichen Emanzipation, also hier angesprochen, wie so oft, nicht? Also bei Stifter in den Feldblumen, beziehungsweise auch also in der Brigitta, namentlich im Kondor steht dann noch die Aussage, nicht? Also Cornelia, also die starke, die emanzipierte Frau ist mit, also auf dieser Ballonfahrt, wird aber ohnmächtig, also angesichts dieses Anblicks, und der alte Naturwissenschaftler spricht dann das Wort, das Weib erträgt den Himmel nicht. Ja, nicht, also für die Damen, also ins Stammbuch geschrieben, wobei dann allerdings nicht, also mit Angela, nicht, also dieser verklärten Geliebten, nicht, also eine Laura-Figur, nicht, also für Stifter reckte, nicht, also Fanny Kreipel, nicht, also seine unerfüllte Liebe in den Feldblumen, dann also das Abbild, nicht, also eben hier dieser dem Manne, also völlig gleichberechtigt, mit manchen sogar überlegenen Menschen hier dargestellt wird. Übrigens auch in den Feldblumen,
also
die Fernrohre, ja, nicht, das eine ganz überwältigende Rolle spielen. Bitte sehr.
Einfach so als vereinfachte Zwischenfrage vielleicht.
Ja, diese, gerne.
Wenn Sie das so interpretieren, heißt, dass die Skepsis Stifters gegenüber emanzipatorischen Frauen zeigt sich in der Ohnmacht eben dieser Cornelia in der Ballonfahrt,
ja,
wenn sie überwältigt sozusagen von Kräften, die sie nicht kennt,
ja, ja,
sozusagen, ja, ja, eigentlich schwach wird.
So ist es, ja, mhm, ja, ja. Aber Stifter hat es dann wiederholt revidiert. Nicht, also die Angela, also die hätte das wohl auch ausgehalten. Mhm. Also sagen wir mal so, nicht? Mhm.
Ja. Und wiederum jetzt, also die, Sie haben das zitiert aus dem Kondor,
ja,
dieses Bild, was Sie gerade beschrieben haben oder vorgelesen haben, um damit deutlich zu machen, dass, sagen wir mal, diese Situation des Ausgesetztseins bei der Ballonfahrt gegenüber diesen schwer erklärbaren oder sehr kräftigen Natureinflüssen, die der Ballonfahrer oder die Ballonfahrer erleben, dass das in gewisser Weise eine Geste der Demut Stifters ist gegenüber dem naturwissenschaftlichen Weltbild und der Unerklärbarkeit.
Ja, 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 die so. Überwältigung, die Überwältigung.
Die Überwältigung.
Also durch die moderne Naturwissenschaft. Mhm. Ich werde Ihnen dann noch, selbstverständlich, Herr Kollege Lachinger, dann auch noch Beispiele geben, also wie sich das bei Nestroy darstellt. Mhm. Bitte, Herr Lachinger.
Also, im Kondor. Da fliegen ja zwei Weltraumforscher in den Ballon, in die höchsten Sphären, und die bewahren eben ein kalkuliertes Wissen und ein kalkuliertes Forschen.
Werden nicht mit, ja.
Die besten Geräten sind nicht angefochten durch dieses kosmische Erschrecken. Und das muss natürlich auch im Gegensatz gestellt werden zu dem, ja, eigentlich in erster Linie künstlerisch interessierten Mädchen, die ist ja eine Malerin, nicht, die Cornelia, die dann eben das vielleicht in einer ganz anderen Weise erlebt als künstlerisches Wesen. Und dann ist auch interpretiert worden, dass also das ein Symbol gewesen sein könnte für das Scheitern von Stifters Beziehung zu Fanny Kreipel, dass das geradezu eine Art von Rache gewesen sein könnte. Also die Fanny Kreipel erträgt den Himmel Stifters nicht.
Ja,
also,
ja, ja.
Das ist auch so interpretiert worden, also von Franz Baumer. Aber
das ist eine interessante Interpretation, die wir Männer uns ja mal durch den Kopf gehen lassen, ob man das nicht sozusagen als Strategien der subtilen Machtausübung einsetzen könnte.
Gewiss, ja. Ja, ja.
Ja, in den Feldblumen aber polemisiert Albrecht, der Künstler, gegen die Reduzierung der Rolle der Frau auf schöne Dinge auf Handarbeit, der ewige Stickrahmen. Also die Frau ist zu viel anderem fähig und viel mehr fähig, als wenn der Mann eben diese harte Grenze um sie gezogen hat. Mhm. Und er spricht hier ausdrücklich Gedankenemanzipation der Frau, Gleichberechtigung mit dem Mann aus.
Ja, und genau dieses Thema haben Sie ja dann in den Feldblumen, nicht, wo ja, ja von Angela die weiblichen Handarbeiten verworfen
genau
werden,
das im Sinne ist,
nicht ja, also das des Autors. Damit, nicht? Ja, und der Erzähler findet in ihr ja wirklich also auch eine Partnerin, also für die höchsten Fragen der Musik. Man spricht über Beethoven, also das ist sozusagen noch ein Level höher, nicht, also als das Verständnis für Mozart, nicht, also für die Beethoven-Rezeption auch ganz, ganz wichtig und bedeutsam. Und er entdeckt auch, dass Angela Altgriechisch versteht, nicht, also alle Achtung, nicht.
Mhm. Also das ist ein Mädchen, Angela ja? wird als Idealbild einer intelligenten, gebildeten und zugleich wunderschönen Frau
ja.
hingestellt.
Ja, mhm. ja, ja. Und das ist ihm heute mit der Amalia Mohaupt, also sehr fesch ist sie ja gewesen, ohne Zweifel, das bezeugen alle Zeitgenossen, mit seiner Lebensverbindung eben nicht beschieden gewesen, nicht. Und er versichert immer wieder, nicht, also der Amalia, nicht, also wie sehr sie einander lieben, nicht, und dass er sich von ihr verstanden fühlt, aber das war eigentlich eben also der Punkt, nicht, er hat sich nicht verstanden gefühlt. Und wenn Sie gestatten, möchte ich wirklich also in einem knappen Durchgang jetzt noch sozusagen.
Das war das erste Beispiel Condor quasi.
Condor ein. Ja? Und ich wollte, ja? hätte an diesem Punkt auch schon meine Zäsur gemacht, ja? aber ich gebe Ihnen jetzt noch mit, wirklich also nur als Impuls, die wichtigsten also Stiftertexte
gerne,
also
ja.
zur Nachlese. Nicht, dass er jeweils nur mit ein, zwei Sätzen also charakterisiert. Der Hochwald, also Sie kennen die Geschichte, das darf ich ja voraussetzen, nicht? Also zwei Mädchen fliehen also aus dem Schloss Wittinghausen, nicht? Also aus Stifters Böhmerwald, Heimat zum Blöckensteiner See, nicht? Also vor den Kriegswirren des 30-jährigen Krieges. Wir sind in der Zeit Keplers, nicht? Und Sie schauen mit einem Fernrohr, nicht? Immer wieder der Blick durchs Fernrohr. Fernrohr kommt auch vor, nicht, also in den Feldblumen, und Stifter hat selbst auch mit dem Fernrohr, nicht, also von Kirchschlag, also nicht nur zu den Alpen, sondern auch zu dem Haus in Linz, nicht, wo er die Amalia wusste, geblickt, also das war geradezu ein Komplex von ihm, nicht, also der Fernrohrkomplex, nicht, Fernrohr.
Was heute das Handy war, Stifter, das Fernrohr.
Das Fernrohr. Mit dem Fernrohr schauen Sie vom Gipfel des Blöckensteins, also zur väterlichen Burg Wittinghausen, nicht? Und rein und nett, nett, ich glaube, Stifter verwendet da das Wort nett, also sehr häufig steht, also im Ausschnitt, also des Fernrohrs immer, also das Haus, nicht? Die Burg. Und eines unschönen Tages, allerdings in der Natur ein wunderschöner Tag ist, nicht? Also mit tiefblauem, also Herbsthimmel und Fernsicht, schauen Sie auch wieder hin und Sie sehen ein kleines Wölkchen dort, also genau dort, also wo die Burg immer im Fernrohr zu sehen war. Und am nächsten Tag wissen Sie, warum. Die Burg ist also abgebrannt in den Kriegswirren. Es ist geschehen, stellen Sie fest. Geschichte ist geschehen. Es ist eine Liebesgeschichte dann hinein vermengt. Ich möchte Ihnen aber aus dem Hochwald eine ganz andere Stelle zitieren, die ich also grandios finde. Es ist ein bisschen versteckt, also fast so beiläufig. Es wird also eine Abendstimmung beschrieben. Die Sonne geht unter. Ne? Wir sagen alle, die Sonne geht unter und denken eigentlich nicht nach. Oder wir müssen uns ja zusammennehmen, also dass sich jetzt die Erde nicht also von der Sonne wegdreht, die am nächsten Tag wiederum sich am Osthimmel zeigen wird. Indessen wird also Sonnenaufgang mit üblichen also Mitteln beschrieben, Sonnenuntergang beschrieben mit den üblichen Mitteln. Indessen ging die Wucht und Wölbung der Erde unempfunden und ungehört von ihren Bewohnern stürmend dem Osten zu. Nicht? Also die Erde dreht sich in einer Geschwindigkeit, die uns ja tatsächlich Schwindel verursachen könnte. Also wir haben nicht nur Schwindelgefühle, wenn wir uns mit einem Luftschiff nicht also hinauf bewegen, über die Äthersphäre hinaus, in dieses Nichts eigentlich, also des Weltraumes, des Weltalles, sondern auch auf dieser sich drehenden Erde. Also ich halte das für eine ganz zentrale Aussage des Hochwaldes, die ja eben auch also mit dieser astronomischen Thalmia Nova zusammenhängt. Also das muss man sich ja vorstellen. Also die Menschen sind wirklich auf dieser um die eigene Achse, also wirbelnden Erde, beziehungsweise dieser riesigen Bahn, also um die Sonne kreisenden oder sich auf einer elliptischen Bahn bewegenden kleinen Planeten, auf diesen Staubkörnchen finden sie sich wieder durch die Wissenschaft. Nicht? Also dieser Bewusstseinswandel.
Darf ich nochmal
hier ganz wesentlich, bitte schön.
Dieses Zitat auch, also Sie haben das deswegen gewählt, weil Sie besonders bemerkenswert daran finden, dass Stifter hier nicht einfach schreibt, die Sonne geht unter und eine Sonnenuntergangssituation beschreibt, sondern weil er explizit eine Beschreibung wählt, die im Grunde entgegen unseres Sprachgebrauchs deutlich macht, dass nicht die Sonne untergeht, sondern die Erde diese Bewegung hat.
Richtig.
Und das ist, darin genau sieht man sozusagen Stifters sensible Wahrnehmung für Naturphänomene, so wie sie im Grunde sein Land, seinen Kompatriot in diesem unseligen Linz eigentlich mal entdeckt hat.
Und hier haben wir auch also mit dieser Umwälzung, dieses Grundwort der modernen astronomischen Naturwissenschaft, der Revolutionibus Orbium Celestium. Revolution hatte damals noch nicht also diese historisch-politische Bedeutung, keineswegs, also das kommt erst zögernd, nicht also auch bei der Glorious Revolution, nicht also in England im 17. Jahrhundert, ist es eine Rückkehr, also eigentlich eine Restauration, nicht also was hier mit glorreicher Revolution oder ein Kompromiss bezeichnet wird, aber eine Revolution, die also eine Umwälzung, also völlig Neues in die Welt bringt, dieser Begriff ist erst mit der großen französischen Revolution verknüpft worden. Revolution ist also Wiederkehr, aber natürlich in Stifters Zeit war also Revolution schon auch in diesem historisch-politischen Sinn zu verstehen und die Umwälzung der Erde. Ja?
Die Schilderung des Sonnenuntergangs als ein astrophysikalisches Ereignis bei Stifter im Hochwald ist entgegengesetzt den trivial-romantischen Darstellungen des Sonnenuntergangs, über die Heine gespottet hat, also wo die Frauen, die den Sonnenuntergang bewundern und auch in ausufernder Rede da besprechen und sagt, ja, seien Sie getrost, morgen in der Früh geht sie auf der anderen Seite wieder auf. Mhm. Also da wird das irgendwie ironisiert und Stifter ist schon weg von dieser Art von Romantik, indem er eben das Ganze naturwissenschaftlich darstellt.
Genau, ja. Sehr interessant.
Mein Fräulein, seien Sie munter, das ist ein altes Stück. Da vorne geht sie unter, und hinten kommt sie zurück. Nicht, also das ist Heine.
Das war jetzt Heinrich Heine. Genau. Kommt sie zurück. Wollen wir zwischendurch mal eine Runde machen?
Gerne, wo gerne. Ich habe noch etliche Materialien, also Stifterimpulse. Aber wir können gerne
Sie
also
mal
hier innehalten.
Fragen Sie und formulieren Sie Ihre Eindrücke. Gerne. Da ist eine noch etwas zögerliche, jetzt aber geht die Sonne auf.
Es ist außerhalb des Themas.
Kein Problem.
Aber mir ist zu Beginn aufgefallen, dass es leider nicht mehr 9, sondern mehr 8 Planeten gibt, weil den Pluto...
Ja, gewiss. Also, das wechselt, also ich möchte fast sagen, jährlich nicht, also was mit Pluto auf sich hat. Nicht?
Du stiftest
Zeit. Oder ob es auch noch transplutonische Körper gibt. Schauen Sie aber dazu... Dazu ist also eben das Allerwichtigste zu sagen, nicht also, dass diese äußeren Planeten und die mit dem unbewaffneten Auge, also auch was für ein Ausdruck, unbewaffnetes Auge, beziehungsweise bewaffnetes Auge, mit Instrumenten bewaffnet, dass diese äußeren Planeten ja mit den Augen des Geistes, eine Formulierung von Alexander von Humboldt, entdeckt worden sind. Man hat also aufgrund der Keplerschen Gesetze und ihrer Begründung, nicht, die ja Newton gegeben hat, hier wirklich also ganz exakt berechnen können, hat auch Bahnabweichungen bemerkt. Es muss also noch weitere äußere Planeten geben, die man dann systematisch gesucht hat. Nicht? Also Herschel entdeckt also den Neptun, den unseren neuen Planeten, den Uranus, nicht dann 1846 der Neptun, nicht wirklich aufgrund von Berechnungen. Da muss was sein. Und übrigens internationale Zusammenarbeit, Le Verrier in Frankreich, Galle in Berlin, nicht das auf der Sternwarte. Der eine hat es berechnet, der andere hat ihn also gesehen, den neuen Planeten, 1846, weiß man auf den Tag genau, auf die Stunde genau, wann das geschehen ist. Und erst 1930 im Flagstaff-Observatorium in Arizona, nicht also den Pluto, nicht? Also die Grundlagen also wurden dafür eben also durch Kepler geschaffen, nicht? Also dass man eben auch noch diese äußeren Planeten, und ich rede jetzt gar nichts also von diesen Kleinplaneten zwischen Mars und Jupiter, nicht? Also die einen breiten Gürtel bilden. Auch dafür hat, ich meine, so paradox es klingt, eigentlich Kepler die letzte Anregung gegeben, dass also die Planeten, die Quadrate der Umlaufbahnen verhalten sich über die Kurven der mittleren Entfernung von der Sonne, also drittes Gesetz, also einer Proportionalität folgen, und dass da etwas sein muss. Ja? Also es ist ein zerbröselter Planet, ja? Es ist ein Planetoidenring. Und um 1800, also wie man das entdeckt, Gauss hat sich da auch also beteiligt, Ceres, nicht? Also war der erste dieser kleinen Planeten, dann sind Hunderte dazugekommen. Nicht? Da hat man dann also eigentlich wirklich diese mathematischen, astronomischen Methoden bestätigt gefunden. Ganz, ganz wichtig. Ja. Und diese Proportionalität, also Keplers, die ist in die Titius-Bode-Regel eingegangen, nicht? Also dass eben diese Abstände also irgendwie eine größere Ordnung haben müssen. Gell? Ja?
Ja, wollen Sie es noch ergänzen?
Wurde eine neue, von der Astronomie, eine neue Planetendefinition erlassen, nachdem der Pluto...
So ist es, ja.
Das konnten weder... Konnte der Stifter noch nicht wissen.
Ja, ja,
wir wissen
ja, ja.
Das seit kurzem.
Aber Sprüchlein ist trotzdem gut.
Barbara?
ja. Genau.
Sie haben gesagt, dass der Stifter sozusagen sich als Naturwissenschaftler gesehen hat. Meine Frage wäre, hat er jetzt sozusagen in der Astrologie und der Astronomie auch geforscht, sozusagen naturwissenschaftlich? Weiß man da was?
Er wurde ausgebildet, nicht? Also in Kremsmünster. Und da hat man was Ordentliches lernen können, nicht? Also auf dieser Sternwarte. Denn, vergessen Sie nicht, wie man das also gebaut hat, das war also einzigartig, nicht? Also dieses Observatorium. Und es ist dann auch ein Mann hervorgegangen aus der Lehrerschaft, also Stifters, der für die moderne Meteorologie, die Meteorologie beschäftigt sich, wie bekannt, eigentlich nicht so prosaisch mit dem Wetter, sondern mit den Dingen zwischen Himmel und Erde, nicht? Also das heißt es ja, die Meteora, nicht? Also das in der Höhe befindliche. Und einer seiner Lehrer und vielleicht auch also für die Naturwissenschaften, also sicherlich der bedeutendste, war Pater Marian Koller, der nicht nur die Sternwarte geleitet hat, sondern auch eine der ersten magnetischen Stationen nach der Anregung von Gauss, Weber bzw. Humboldt eingerichtet hat. Kommt ja vor, nicht in der Vorrede, nicht, also, nicht, also diese kleinen Abweichungen der Magnetnadel. Das Nordlicht, also wird eingeführt, nicht, dass ein Bergkristall, wir wissen heute oder glauben zu wissen, nicht, also dass da von der Sonnenfleckenaktivität der Sonne, nicht, und in diesen magnetelektrischen Strömungen und Störungen diese Impulse ausgehen, die dann in der Erdatmosphäre zu diesen optischen Phänomenen führen. Das sind Dinge, die man damals erforscht hat. Und Pater Marian Koller, der wurde dann nach Wien gerufen, um eben auch also maßgebend mitzuwirken an der berühmten Zambge, die wir heute noch haben, nicht die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.
Sie sehen, das war Stifters Lehrer.
Stifters Lehrer. Und ja, selbstverständlich sind die Studenten da hinaufgeführt, ja, immer wieder durch alle drei Reiche der Natur, nicht, und durchs Fernrohr gucken und Beobachtungen und Messungen anstellen. Vergessen Sie nie, nicht, also aus dieser Bildungstradition kommen ja auch diese kanonischen Wissenschaften. Nicht? Das sind also die Sprachwissenschaften, es ist die Grammatik, die Rhetorik, die Dialektik. Das sind also die Trivialwissenschaften, nicht? Also das Trivium, nicht? Also für das Sprachliche und für die Formulierung und für die Logik in den sieben freien Künsten. Und dann kommt das Quadrivium. Muss man die anderen Methoden also schon beherrschen, also auch die Sprachen selbstverständlich können und die Sprachen also der Alten beherrschen. Das ist also Geometrie und Arithmetik und als Krönung Astronomie und, hören Sie gut zu, Musik. Musik, nicht? Dass am Ende steht dann die Astronomie.
Und kann man sagen, dass Stifters, also die naturwissenschaftliche Grundbildung, Krems-Münster, dass Stifter das Interesse für die Naturwissenschaften im Grunde in seinem Leben weiterverfolgt.
Ohne Zweifel. Nicht, dass er dann in Wien Jus studiert, das hat ihn nicht gefreut, also sehr verständlicherweise. Bei der Prüfung über den Geschäftsstil hat er dann also gepasst, nicht, dass er, also der ja auch also mit der Sprache also zu tun hatte. Und er hat also vorwiegend also bei Baumgartner gehört, also seinem Lehrer und Landsmann, nicht? Lehrbuch der Physik, nicht, beziehungsweise bei Littrow, nicht, das ist einer der großen der Astronomie.
Ich glaube, das ist deswegen jetzt interessant, auch die Frage von der Barbara Infanger, das können Sie nicht wissen, was sich in dem unseligen Linz gerade tut.
Unselig, mehr noch als unselig, unselig.
Dem unseligen Linz tut. Ja. Ich finde das sehr interessant, dass gerade diejenigen, die auch nach Linz 09 für gewisse Impulse der Weiterentwicklung von Linz sorgen wollen und werden. Das sind unter anderem diejenigen, die im Bereich Tourismus arbeiten und die Frau Infanger, die gerade gefragt hat, arbeitet im Bereich Tourismus, die entdecken gerade, wenn ich mal so sagen darf, etwas neu, dass dieser Stifter eben auch eine Figur ist, die bisher in der touristischen Darstellung von Linz eigentlich etwas unterbelichtet war, kann man sagen. Und dass jetzt da die neue Nähe zwischen dem, da wo die Touristiker ihr Büro haben, nämlich in dem Generali-Gebäude im 8. Stock, der Blick auf Stifterhaus hinuntergefallen ist. Und dass Stifter in diesem Jahr im Kulturhauptstadt ja auch wirklich noch eine prominentere Rolle gespielt hat als jetzt. Das führt jetzt dazu, dass der Stifter, gibt schon eine Publikation von euch zum Stifter, oder? Noch nicht, an diesen Vorbereitungen. Über Kepler und den Bruckner gibt es eine Publikation schon. Und für einen Stifter ist sie in Vorbereitung. Und diese Verbindung jetzt von Stifter und Naturwissenschaften mit dem, wie Linz sich jetzt gerade positioniert mit dem Schlossmuseum und mit dem Ars Electronica, das ist eigentlich ein enormes Potenzial, wo man im Grunde sagen kann, diese Stadt ist mit den Figuren wie Kepler, Stifter, wenn man dann noch den Wittgenstein sich
gut
dazu
ausgestattet.
Denkt und den Bruckner, eigentlich eine Stadt, die sich wirklich neu verstehen kann eben auch und das auch selbstbewusst nach außen stellen kann, dass hier trotz der Unseligkeit und trotz der Umstände, die in der Geschichte in der Stadt Linz auch eine Hypothek darstellen, ein enormes Potenzial darstellt. Deswegen ist das auch so eine interessante Frage gewesen, die diesen Hintergrund hat, ob man daran nicht was basteln kann. Und das, glaube ich, ist für das künftige Linz eigentlich sehr wichtig. Ich habe ja persönlich, ich sage das mal so überspitzt, ich bin ein typischer 68er Germanist, in Berlin studiert. Für uns war der Stifter von den Professoren damals als der größte Langweiler der deutschen Literatur verschrieben. Und deswegen habe ich Stifter nicht kennengelernt oder erst spät, weil damals sozusagen, wir waren an Heinrich Heine interessiert, an Jakob Michael Reinhold Lenz, am revolutionären Schiller und sagen, bei Stifter haben alle gesagt, um Gottes Willen, dieser Langweiler. Und das ist eigentlich etwas, was ich sehr viel später im Leben entdeckt habe, dass jetzt gerade auch mit den Lesungen im Stifterhaus dieser beiden wunderbaren Texte, der fromme Spruch und die Nachkommenschaften, gelesen durch Udo Wachtfeitel und Andreas Sawatzki, wo man überhaupt das Potenzial von Stifter als ein hochinteressanter und offenbar mit Selbstironie ausgestattet.
Heimlich kühne, nicht?
Dass du das ist ja eine Neuentdeckung. Und diese Lust an der Neuentdeckung von Stifter, das ist, glaube ich, etwas, was in der Stadt ja auch jetzt ein bisschen im Moment wie ein kleiner Virus gepflanzt ist und den man pflegen muss und nach vorne entwickeln muss. Herr Lachinger, so wollen wir was sagen.
Herr Professor Häusler hat Andreas Baumgartner genannt. Andreas Baumgartner war mindestens so wichtig für Stifters physikalisches Weltbild und seine physikalischen Kenntnisse wie Marian Koller. Stifter war ja Schüler Andreas Baumgartners an der Uni in Wien und Baumgartner aus Friedberg, also ein Nachbarort von Oberplan, wo Stifter geboren ist, hatte sogar vor, also Stifter als Dozent für Physik an der Universität Prag zu lancieren.
Mathematische Physik.
Also, und Stifter hat die Habilitation, wenn man so sagen kann, bis zur vorletzten Prüfung durchgezogen. Mhm. Er ist aber dann zur letzten Prüfung nicht erschienen, wobei da jetzt spekuliert wird, möglicherweise war er als Künstler dann nicht glücklich, wenn er eine riesige Lehrverpflichtung hat und obendrein möglicherweise dem Ganzen nicht gewachsen sein könnte. Mhm. Aber das sind Spekulationen. Und dieser Andreas Baumgartner, der hat hier in Linz, also da muss ich mal vorher noch sagen, Andreas Baumgartner hat als erster den Telegrafen in Österreich eingeführt, die Telegrafenleitung von Wien nach Brünn entlang der Eisenbahn und ist dafür auch zum Freiherrn erhoben worden. Mhm. Das war seine besondere technische Leistung, aber er war vorher auch also im Staat als Handelsminister tätig und hat auch die Linzer Tabakfabrik kontrolliert und so weiter und reformiert. Aber was vielleicht dann wirklich interessant ist, auch ganz konkret lokal im Nachbargebäude hat Andreas Baumgartner im Lyzeum studiert und dort seine Matura, würde man heute sagen, gemacht. Und von hier aus, von Professoren dieses Lyzeums, ist Andreas Baumgartner angeregt worden, dass er in Wien weiter studieren sollte. Mhm. Das ist auch eine wichtige...
Was heißt Nachbargebäude? Welches meinen Sie jetzt?
Lyzeum, gleich daneben das nächste Haus, ist ja auch also Josef von Ressler, eine Gedenktafel dort, dem Erfinder der Schiffschraube, der war ein Kollege sogar von Baumgartner als Lyzeumstudent hier. Und eben Andreas Baumgartner, der war dann der zweite Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaft, damals Kaiserliche Akademie der Wissenschaften. Mhm. Auch Baumgartner würde hier eine Gedenktafel verdienen. Mhm. Nur so
also,
viel.
Das geben wir der Frau Infanger mit, den Namen Baumgartner.
Entschuldigen Sie, diese lange...
Nein, das ist auch interessant. Wir basteln ja gerade an einem neuen Bild von Linz, in dem Kepler und Stifter eine größere Bedeutung haben. Und das ist auch gut. Ja. Wollen wir noch einen kleinen Ausflug machen in einen... Ein Stifter und das Verhältnis zu den Naturwissenschaften
zum Abschluss.
Ich möchte
also nur einige wenige Impulse geben. Also jedes einzelne Thema wäre abendfüllend, ganz ohne Zweifel Bergkristall. Das kennen Sie doch, glaube ich, also die allermeisten von Ihnen. Das ist Schullektüre, es wurde eher also ungenügend verfilmt, also wiederholte Male.
Kennen Sie eine gute Literaturverfilmung?
Ich nicht. Die Frage, ja. Also, weil ich Kabale und liebe. Also, da ist eine aus 2005 gezeigt worden, also alle auch.
Die einzige, die ich nennen würde, wäre Tod in Venedig, aber alles andere, alles andere ist fast nie gelungen und die letzte Buddenbox ist, bin ich rausgelaufen. Aber gut.
Gut, also zum Bergkristall. Sie kennen die Geschichte, die Kinder nicht, also die da sich in der Gletscherwelt, also des Dachsteins, also ganz konkret festmachbar verirren. Es gab aber kein Jenseits, heißt dann nicht. Also sie hoffen da über einen Pass zu kommen. Das ist ein Satz, nicht, also wo man eine Gänsehaut kriegt. Aber es gab kein Jenseits, nicht, also das muss man auch in dieser ganzen, also erschreckenden Bedeutung lesen, nicht, und sie übernächtigen dann, also in dem Gletscherbruch, nicht, also hören das Donnern, nicht, also Krachen des Eises, erleben noch, also dieses wunderbare Blau, nicht, also in den Gletscherspalten, ein Blau, wie sonst keines auf der Welt ist, nicht, und dann kommt die Nacht und Schneefall setzt ein, es geht aber auf, nicht, also Nordlicht, also zeigt sich wunderbar, nicht, und die Sonne geht auf und sie sehen auch das Kreisen des Sternenhimmels, also geradezu eine Enzyklopädie, nicht, also der Himmelserscheinungen wird hier dargetan. Könnte, sollte, müsste jetzt also ganz lang auch sprechen über Keplers Forschungen zum Schnee. Nicht? Also Kepler war der Erste, der in einer kleinen Schrift De Nive Sexangulare über den sechseckigen Schnee die Gestalt,
die Schneeflocke,
nicht? Also der Schneekristalle, nicht der Wasserkristalle bemerkt hat. Descartes nicht, hat das wenig später auch getan. Das ist eine ganz, ganz große Bedeutung. Also was ist überhaupt Kristallisation? Nicht darüber hat er auch nachgedacht. Und das Mädchen, nicht das gerettete Mädchen, die Sanna, sagt dann den entscheidenden Schlusssatz, nicht, dass im Bergkristall, der ja auch eine Weihnachtsgeschichte ist und ursprünglich auch so geheißen hat, der Heilige Abend, Mutter, ich habe heute Nacht, als wir auf dem Berge saßen, den Heiligen Christ gesehen. Und da haben sie also diese Rückbeziehung zum Logos, nicht? Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, nicht? Also die Menschwerdung, die Fleischwerdung, nicht? Also des Wortes. Also hier ein ganz, ganz starker Bezug. Ich habe da einen Satz formuliert, den ich Ihnen jetzt also lesen darf, nicht, dass in dieser christlichen Kosmologie, auch Kepler hat eine solche geformt, nicht, also Gott Vater wie die Sonne, nicht, also in der Mitte, an der Peripherie, nicht, also in der Entfaltung der Welt, Christus und dazwischen, nicht, also in diesem ja auch für menschliche Begriffe unendlichen Raum, der Geist. Nicht, also fantastisch, nicht? Und man versteht aber auch, dass Kepler also von allen Seiten her als Ketzer gegolten hat, nicht? Dass auch seine protestantischen Glaubensgenossen haben ihn ja bekanntlich exkommuniziert. Dass in dieser christlichen Kosmologie die pythagoreische Lehre von den Zahlen und Gesetzen und die, Klammer neu, Klammer zu, platonischen Ideen aufgehoben sind, ist als tiefste gemeinsame Wurzel von Keplers und Stifters zugleich naturwissenschaftlicher und religiöser Poesie festzuhalten. Also das ist meine Hauptthese.
Nochmal,
in dieser christlichen Kosmologie, dass hier so die Lehre also der Alten also und die Grundlegung der Mathematik, die pythagoreische Lehre bzw. die Ideenlehre Platons, dass die hier aufgehoben sind, nicht? Also im Verständnis der modernen Naturwissenschaften und hier eine Versöhnung also stattfindet von naturwissenschaftlicher und religiöser Wissenschaft und Poesie. Das scheint mir das Wesentliche zu sein. Und ich glaube, das kann man auch fruchtbar machen in diese etwas schief laufende und verzerrte Diskussion, die ja im Hinblick auf den Kreationismus nicht also abgeführt wird. Nicht, dass auf der einen Seite Dawkins mit der God-Delusion, die ja wissenschaftlich auch nicht haltbar ist. Ich kann nicht beweisen, dass es keinen Gott gibt. Das ist ebenso wenig erweisbar, wie dass es Gott gibt. Also das sollte ja also seit Kant einigermaßen also bekannt sein und sich herumgesprochen haben. Nicht? Und andererseits taugen auch also die christlichen also Erklärungsmodelle in dem wörtlichen Verständnis der Bibel nicht. Und ich halte auch also das intelligente Design, nicht, also das Kardinal Schönborn ja so prominent vertreten hat, auch letztlich nicht für tragfähig. Also wir haben wirklich doch die Möglichkeit, hier so zu diesen Quellen zurückzugehen und sowohl also bei Kopernikus wie auch also bei Kepler und auch bei dem wesentlich also skeptischeren, mitunter also auch ein bisschen zynischeren Galilei, nicht? Also finden wir dieses Problem wirklich im tiefsten Kern also angesprochen. Also darüber, das möchte ich Ihnen auch also gerne mitgeben, also zum Weiterdenken und zum Nachdenken. Damit haben wir ein hervorragendes Instrumentarium auch, um uns in dieser Diskussion also behaupten zu können, die dann aufs biologische Gebiet, nicht Möglichkeiten auch der Genetik ja, hinüber spielt. Nicht? Also das, glaube ich, ist doch also sehr, sehr umfassend zu definieren.
Wissen Sie, was mir immer bei dieser Gelegenheit, wo Sie das jetzt so sagen, deutlich wird, ist, dass das 20. und das 21. Jahrhundert in gewisser Weise ja, was die Wissenschaften anbetrifft, ein großes Handicap haben, aus meiner Sicht, nämlich, dass die Arbeitsteilung zwischen den Wissenschaften so kleinteilig geworden ist, dass heutzutage ja kaum mehr ein Literaturwissenschaftler überhaupt in, also ich schließe mich da vor allem einen naturwissenschaftlichen Kategorien denken kann. Ich kann, die Naturwissenschaften sind für Menschen, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufgewachsen sind, ja kaum mehr nachvollziehbar. Also entweder ist man Naturwissenschaftler, dann hat man ganz oft keine Ahnung von Geisteswissenschaften, oder ist Geisteswissenschaftler, dann hat man keine Ahnung von Naturwissenschaften. Und wenn ich jetzt so eine Gestalt wie den Stifter da sehe, oder es gibt im 20., im zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und des 20. Jahrhunderts in der ersten Hälfte sicherlich auch noch Köpfe, die ein umfassendes Wissenschaftsverständnis hatten. Und heute gibt es das vielleicht ganz selten auch
noch. Ja.
Aber die Arbeitsteilung und die Aufteilung der Kompetenzen sind bei den Menschen des 21. Jahrhunderts ja oft so, dass sie wie zum Handicap werden. Also der Schiller hat das schon in den ästhetischen Briefen beklagt, dass das Räderwerk der Arbeitsteilung uns sozusagen zu einseitigen Menschen entwickelt, aber zeigt sich im Alltagsleben, dass heutzutage Eltern kaum mehr in der Lage sind, ihren Kindern bei den Schulaufgaben zu helfen, sofern wenn es sich um Mathematikunterricht handelt, aber auch oft bei anderen Dingen. Und das waren noch halbwegs Universalgenies, die wir da in gewisser Weise vor uns hatten.
Ja, ja, ja. Darf ich Ihnen noch wirklich, ich kann also das Thema nicht abschließen, ohne Ihnen doch also die Hauptquellen, also als Stifters Werk also genannt zu haben, die eigentlich also astronomische Erzählung.
Bitte, ist gebe ja ich Ihnen gerne noch
ist ein paar der Prokopus, nicht? Also der wird von wenigen gekannt sein, nicht? Also hier handelt es sich um eines der Familienmitglieder der Narrenburg, nicht? Also die Narrenburg, die ihr Stifter dann in mehreren Erzählungen fortzusetzen gedacht. Es ist nur so die Erzählung Prokopus daraus geworden, die er merkwürdigerweise nicht dann also in die späteren Sammlungen aufgenommen haben. Es handelt also hier von einem Adeligen, der heiratet, man ist glücklich, nicht? Also unter dem Sternenhimmel vollzieht sich die Hochzeitsnacht. Also das wird geradezu mystisch beschrieben. Und dann verstrickt sich, möchte ich fast sagen, Prokopus, der Gemahl, in astronomische Spekulationen, nicht? Also er baut eine Warte, nicht? Also eine Sternwarte und mit Instrumenten, nicht? Also wird hier nach den Gesetzen also des Himmels geforscht und er wird seiner Frau fremd, nicht? Also die Frau versteht das überhaupt nicht und die Eheleute, die einander lieben, in diese Ehe getreten sind, verstehen einander nicht mehr. Und da heißt es dann, also über den Famulus, nicht, also den wissenschaftlichen Famulus des Prokopus, ein gewisser Bernhard von Gluen, nicht, also der ist Fachwissenschaftler. Am meisten feindlich schien ihr Bernhard von Gluen, der auf dem Schlosse geblieben war. Er ergreife alles, er zerstöre alles. Aus den Sternen wolle er wilde Erdkugeln machen, wo es ist wie hier. Er reiße sie auseinander und verwirre die Welt, dass sie nicht so schön sei, wie sie ist. Nicht? Also hier haben sie auch das, was Galilei entdeckt hat. Nicht? Der Mond hat Gebirge, ist zerklüftet, es gibt also Unregelmäßigkeiten. Nicht? Genau also dieser Punkt ist also hier angesprochen. Das endet dann, also beide leben dahin, so ging die Zeit dahin, heißt es nicht. Also eine leere Zeit geht dahin, die Eheleute finden nicht zueinander, haben einander nichts mehr zu sagen. Man findet dann als letzte Aufzeichnung, nicht, also des gleichsam mitten in seinem Studium, also gestorbenen Mannes, Zirkelodem der Sterne, was immer das also heißen mag, sozusagen, also sein letzter Atemzug, Zirkelodem der Sterne. Und dann also dagegen gehalten, wie wir es ja schon also ausprobiert haben, mit dem Kondor bzw. Den Feldblumen, dann also der feste Punkt, nicht, also den man findet in der liebenden Begegnung der Menschen, die ja im biblischen Sprachgebrauch Erkenntnis heißt. Also ich erkenne meinen Partner, meine Partnerin, das heißt, dass ich vereinige mich mit ihm. Also das können Sie nachlesen, also im Alten Testament, nicht, also das Erkennen. Und das finden Sie also genau an der Achse, also des Nachsommers. Die persönliche Begegnung, das liebende Begegnung des Naturforschers mit der Natalie, nicht, am Brunnen, nicht, also das Wasser, die Elemente kommen da hinein. Das findet dann, also ich möchte fast sagen, seine Verklärung in der nächtlichen Betrachtung des Sternenhimmels. Heinrich Drehendorf tritt dann also an das Fenster und schaut in die Nacht hinaus, hat sich bislang ja auch wissenschaftlich mit Astronomie selbstverständlich beschäftigt und findet also eine Feierlichkeit und Pracht des sternbedeckten Himmelsgewölbes nach dieser Liebeserklärung, wie er es noch nie erlebt hat. Es war eine Weihe und eine Verehrung des Unendlichen in mir. Und da haben wir also die Rückkoppelung also ganz deutlich zu dem großen Immanuel Kant, den wir doch zitieren müssen. Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht. Je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt, der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Und dann halte ich aber noch etwas dagegen, ernüchternd, Nestroy, nicht? Ich habe ihn schon zitiert mit dem Knirin, nicht, dem versoffenen Schuster. Und noch einmal greift er das Thema umfassend auf, nicht, also im Spektrum der Naturwissenschaften insgesamt, beziehungsweise ihrer technischen Anwendungsmöglichkeiten im Schützling 1847, also wirklich vorrevolutionär. Und da sagt der Gottfried Herb, nicht, achten Sie auf den Namen, Gottfried, man ist in Frieden mit Gott. Herb, nicht, man ist zerrissen, nicht, man ist herb, also wie der Name sagt, Namenswahl bei Nestroy. Der sagt an entscheidender Stelle des Stückes, eigentlich gibt es jetzt keine Sterne mehr. Sie geben sich wenigstens nicht mehr ab mit uns. Wir sind jetzt weit mehr auf die Welt reduziert. Ich könnte Ihnen noch also jede Menge nicht also hier nachreichen, also für diese Entgöttlichung der Welt. Georg Büchner, also den darf ich auch noch also hier anführen, wo er das Geschichtsdrama, nicht, das auf die Welt reduziert, in Dantons Tod sich vollzieht. Die Protagonisten können das Geschehen ja nicht steuern, nicht, also das Schicksal, nicht das politische Schicksal, ihr eigenes persönliches Schicksal entgleitet ihnen. Und sie treten auch immer wieder nicht das an das Fenster, schauen in eine sternenlose Nacht hinaus und der Abendhimmel erscheint wie ein ausglühender Olymp mit verbleichenden, versinkenden Göttergestalt. Also hier haben sie ganz also radikal diese Wende und noch deutlicher im Märchen der Großmutter, nicht, also im Woyzeck, nicht, das von einem Mädchen erzählt, also analog zu den Sterntalern fast, aber es hat nicht das Happy End, also wie die Sterntaler in den Märchen der Gebrüder Grimm. Das Mädchen wandert also zum Mond und zur Sonne, zu den Sternen, und es war ganz allein und da hat es sich hingesetzt und geweint. Und da sitzt es noch und ist ganz allein. Noch einmal wird es bestätigt. Nicht? Also da ist dieser Halt, dieser Zusammenhang zerbrochen, nicht? Und jeder Mensch ist also ganz allein.
Sehr berührendes Märchen.
Ja. Und hier haben Sie also dann diesen Gegensatz. Ich hätte Ihnen dann noch als allerletztes wirklich noch also anzubieten, nicht? Also Mörikes Gedicht, also an die Geliebte, nicht, dass ich kniee, ihrem Lichtgesang zu lauschen, nicht, also ganz erfüllt, also von der Geliebten. Es ist das schönste Liebesgedicht, also absolut, nicht, also wirklich in eine kosmische Beziehung gestellt, und dann also diesem Lichtgesang zu lauschen, Lichtgesang, also was für ein Wort, also das führt uns wieder an die Quellen zurück und auch an das, was in Linz hier produziert wird. Und ich entlasse Sie aber nicht also harmonisch und versöhnt, aber abgesehen davon wollen wir vielleicht auch das noch dann einmal durchdiskutieren, als Inbegriff also dieser modernen Situation von Gottfried Benn. Also das ist ein erschütterndes Gedicht, Verlorenes Ich. Im Hintergrund haben Sie dann auch noch Worte aus der Heilsgeschichte. Es kommt also sowohl das eucharistische Thema wie auch also das Lamm Gottes, also wird hier angesprochen. Ich lese Ihnen nur wenige Strophen vor, sage nur noch, was Kaldaunen sind zum Verständnis. Also Kaldaunen, das sind Innereien, also eher unschönes, also Gegröße. Und Katalaunen werden hier auch angesprochen, das sind die katalaunischen Felder, nicht? Also sozusagen die Katastrophen der Weltgeschichte. Damit Sie da das Verständnis haben. Nur vier Strophen daraus aus diesem eher längeren Gedicht. Verlorenes Ich. Verlorenes Ich, zersprengt von Stratosphären, Opfer des Ion, Gammastrahlen, Lamm, Teilchen und Feld, Unendlichkeitschimären auf deinem grauen Stein von Notre Dame, die Kirche als Felsen, grauer Stein. Die Tage gehen dir ohne Nacht und Morgen, die Jahre halten ohne Schnee und Frucht, bedrohend das Unendliche verborgen, die Welt als Flucht, der Bestienblick, die Sterne als Kaldaunen, der Dschungeltod als Seins- und Schöpfungsgrund, Mensch, Völkerschlachten, Katalaunen hinab, dem Bestienschlund, die Welt zerdacht, die Welt zerdacht, und Raum und Zeiten und was die Menschheit wob und wog, Funktion nur von Unendlichkeiten, Mythe log.
Mit diesem Gedicht, meine Damen und Herren, von Gottfried Benn, man möchte fast sagen, gut, dass es noch hell ist und wir nicht in Dunkelheit jetzt hinaus müssen, war zum Fürchten. Möchte ich den Kepler-Salon am Sonntagvormittag beenden. Bedanke mich sehr herzlich bei Professor Häusler, dass er da war. Sehr herzlich bei Ihnen. Will noch darauf hinweisen, dass im nächsten Jahr Herr Häusler, Wolfgang Häusler eine Publikation herausgeben wird mit dem Titel Wirklichste Wirklichkeit über den Poeten, Maler und Naturwissenschaftler Adalbert Stifter. Das erwarten wir im Jahr 2010. Vielleicht schauen Sie da mal im Laufe des Jahres in die Rezensionen der Zeitung oder in den Buchhandlungen, weil ich muss wirklich sagen, diese hochinteressante Verbindung, die Sie zwischen Literatur, Naturwissenschaften, den beiden Figuren Kepler und Stifter heute Morgen hier ausgebreitet haben, war höchst lehrreich und höchst unterhaltsam. Und deswegen nochmal einen ganz herzlichen Dank und Ihnen einen guten Nachhauseweg und kommen Sie wieder in den Kepler-Salon.
Aber ich bin gerne noch bereit, dass in kleiner Runde Anfragen zur Verfügung zu stellen.
Wir bleiben wie immer, können Sie im Kepler-Salon noch etwas trinken, einen Kaffee, auch noch ein bisschen da bleiben. Keiner schmeißt Sie sofort
abrupt
heraus. Und auch Herr Häusler ist noch einen Moment da und beantwortet gerne auch noch Fragen, die Sie ihm stellen möchten, hier vorne.